Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Der Schwingerkönig 2025 heisst Armin Orlik und ist der erste Schwingerkönig, der nicht einmal im Schlussgang gestanden ist. Wir fragen uns, wie hat es zu dieser besonderen Konstellation kommen können? Braucht es jetzt den Videobeweis, nachdem es doch ein paar Fehlentscheide gegeben hat? Und was bleibt zwischen in Erinnerung vom ESAF 2025? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CA Media. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, dass ich auch diesmal wieder grossartige Gäste bei mir habe, der CA Media Sportredaktion. Und zwar sind das unsere Schwingexperten. Letzte Woche haben wir die grosse Elefantenrunde gemacht und heute schauen wir quasi genau die gleiche Runde aufs ESAF zurück. Und zwar haben wir hier den Martin Probst, den Claudio Zanini, den Daniel Goth und den Klaus Zaug. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Ciao zusammen.
Ja, ich glaube, wir starten mit den Nordostschweizer und damit mit dem Daniel Goth, weil ein Nordostschweizer hat tatsächlich den Königstitel geholt. Dago, wie geht's dir?
Ja, gut natürlich. Allerdings ist das mit dem Wermut getroffen, dass er nicht im Schlussgang gestanden ist. Aber natürlich geht es uns gut, weil wir haben ja auch eine Breite überzeugt und ich bin der Meinung. Orlik Armon hat das sicher verdient, weil er kann ja letztlich auch nichts dafür, dass er mit gleich vielen Punkten nicht für den Schlussgang nominiert worden ist. Und es hat natürlich einen König gebraucht.
Das ist eine unglaubliche Geschichte, oder? Armon Orlik steht nicht im Schlussgang, wird aber schlussendlich König. Und ja, Klausi, wie findest du das? Das hat es noch nie gegeben, so etwas?
Das hat es noch nie gegeben. Das ist eigentlich ein Erb- oder Operettenschwingerkönig, aber ist geschuldet der neuen Zeit. Das ist so, wie man sagt, mit 65 kommt nicht um die AHV. Der kommt natürlich mit Fernsehpräsenz, kommt eben nicht um Geld. Der kommt auch die Notwendigkeit, dass ein König braucht. Das ist ein König des Geldes. Das ist nicht ein König der Tradition und der Schwingregeln. Also vor 50 Jahren wäre das einfach jetzt der Erstgekrönte und gut wäre. Aber das Volk braucht den König, die Medien brauchen den König, speziell das Fernsehen, die Werbeindustrie. Und ich bin auch froh, dann kann man wieder von einem Schwingerkönig reden. Wir haben nicht eine Basisdemokratie im Schwingen.
Man muss aber schon sagen, er kann ja nichts dafür, dass er nicht ausgewählt ist worden für den Schlussgang. Er hat genau gleich viele Punkte geholt wie der Samuel Giger und der Werner Schlegel. Also er hat eigentlich genau das erfüllt, was die anderen auch erfüllt haben. Das gleiche Fest zeigt. Man sagt ihm, ja, wir nehmen die anderen beiden, aus welchem Grund auch immer, bessere Notenblätter, Vergangenheit, wir sehen auch die Köpfe der Einteiler, sie entscheiden sich gegen ihn. Ich finde, da ist es nur richtig, dass er, wenn er dann seinen achten Gang gönnt, die anderen haben ja nicht gewonnen, für das er belohnt wird mit dem Königstitel.
Ja, da kann er nichts dafür, da ist nichts dagegen einzuwenden, aber es ist einfach im Sinn als Puritaner von vaterländischer Tradition ist und bleibt ein Operettenschwingerkönig.
Claudio, bist du auch dieser Meinung?
Also ich habe vorher schon ein Schmunzeln, jetzt hast du es nochmal gesagt. Also ich verstehe dich richtig, einfach fürs Protokoll. Armin Orlik ist ein Operettenschwingerkönig.
Ja, ich meine das ist nicht despektierlich. Ich meine das einfach, so kann man die besonderen Umstände den Leuten am besten erklären, weil einer, der den Schlussgang nicht gewinnt, ja, das ist einfach im Sinne der Tradition, ist das nicht der Schwingerkönig, wo wir Berner oder ich schauen wie zum Hunsberger oder zum Stucki. Ja, das wollte ich mit dem sagen. Da kann er ja nichts dafür.
Aber jetzt muss man noch etwas erklären, wenn du sagst, ihr Berner. Ich meine, ihr habt noch versucht, dass der Studenmann irgendwie auch noch in diese Position reinkommt und so. Dass er vielleicht auch noch einer ist, der da noch am Schluss dann könnte vielleicht über Umweg oder irgendetwas doch noch den Titel in Bern zu behalten. Und dort haben wir ja nicht gewusst, dass er in den Schluss gegangen. Und wenn er dann das Gleiche gemacht hat wie der Orlik, würdest du genau gleich argumentieren?
Ja, dann wäre halt der Studenmann der Operettenschwingerkönig. Ja, also, das ist nicht... Und also, die Berner haben mich also schwer enttäuscht. Ich meine, nicht unbedingt individuell, aber ich habe mit Schrecken festgestellt, dass in Mollis die Ostschweizer ihre Lehre gezogen haben. Die sind als Team auftreten. Ihr Grossmann, der Abderhalde, war der für das Team. Der hat das Team geholfen vorbereiten. Die sind zusammengestanden. Und bei uns im Bernbiet ist mir das in letzter Gang ein bisschen vorgekommen, so, der Berner Schwingerverband irgendwie wie ein SCB mit Sackmau. Natürlich ein paar ehrgeizig, aber der Stucki war mehr beschäftigt, Werbeverträge zu machen, statt dass er seinen Verbandskollegen Kaufab vorbereitet. Es war ein Ungeist bei uns in Bern, bei zu viel Geld. Es war wie ein SCB im Sackmau.
Ein SCB im Sackmau, aber ich würde gerne noch mal beim Sieger bleiben. Und zwar, Daniel, vielleicht kannst du mir das erklären. Der Schwingerkönig Armand Orlik ist der erste seit 18 Jahren aus dem Nordostschweizer Schwingverband. Und eben, es hat die Entwicklung gegeben. Nachwuchsarbeit ist besser, wurde unter anderem dank Jörg Abderhalden. Was ist da genau passiert, dass plötzlich die Ostschweizer so gut sind?
Ja, passiert. Es ist die Superstappe in Appenzell, wo die ersten 8-3-7 Berner gestanden sind. Und das haben wahrscheinlich die meisten vergessen. Der Ausgang ist aber der Orlik Armand gestanden. Und weil man auch die 18 Jahre hat müssen, ausüben, hat man da, ist man zusammengestanden und man hat den Kantönli-Geist aufgegeben und mehr interkantonales Training gemacht. Und insbesondere die drei, die mit den meisten Punkten nach 7 Gängen dort gestanden sind, haben sich daraus stark gemacht. Das hat natürlich geholfen, dass die Trainingsintensität besser geworden ist, weil da ja die besten Leute da gewesen sind. Und der Klaus hat es schon erwähnt. Der Abderhalden Jörg war natürlich ein Erfolgsfaktor gewesen. In diesem Spiel oder in diesem Erfolgsspiel sogar, weil auf den hören sie natürlich und auf den schauen sie. Und insbesondere die drei haben sich ja stark gemacht, dass der Abderhalden Jörg das aufgeleistet hat und die Herausforderung angenommen hat. Er hat aber lange das eigentlich nicht öffentlich machen wollen. Wir haben dann schon Ende März gefragt, ob wir da mal eine Story machen können. Aber er hat dann gesagt, er möchte das lieber geheim behalten. Aber wie es dann so ist, bleibt es dann natürlich nicht geheim.
Ja, also,
der Keinig natürlich alle Mittel.
Also, die Ostschweizer waren eigentlich Berner von früher. Die Ostschweizer haben genau das gemacht, was Berner gemacht haben, nachdem sie demütigt worden sind lang. Und die Berner haben es einfach unterschätzt, was in der Ostschweiz sich zusammenbraut. Und, oder der Teamgeist, wo immer davon geredet wird. Natürlich ist es Individualsport, aber der Teamgeist, das ist etwas, das langfristig läuft. Über das Training, über das einander gegenseitig unterstützen, über die bestmöglichen Trainingsbedingungen, weil die besten vorhanden sind. Und das haben die Berner unterschätzt. Die Berner haben das nicht mehr so sorgfältig gepflegt, wie man das früher gemacht hat.
Jetzt haben wir Berner gehört. Claudio, wie siehst du es bei den Innerschweizer? Was ist dort genau passiert?
Ja, wo soll ich anfangen? Also, der fünfte Gang, oder ja, ich muss mit dem anfangen. Joel Wicki bekommt jetzt das Resultat nicht gegen den Südwestschweizer Romain Golo. Und, oder es gibt ja Aktionen, die so schnell gehen, dass man mit Augen fast nicht mitkommen kann. Dort war das nicht so gewesen, in dieser Situation. Also, ich habe jetzt niemanden gehört, der gesagt hat, das war kein Resultat. Golo ist dort im Sackmal und der Wiki kassiert den Gestellte. Und ja, das war der Knackpunkt für die Innerschweizer. Es wird dann eigentlich ein total anderes Fest. Natürlich, der Wiki, er hat noch eine kleine Chance, im siebten Gang noch in den Schlussgang zu kommen, aber dann bekommt er den Schlägel. Werner Schlägel ist sowieso für mich ja, so ein bisschen der heimliche König. Oder sehr, also am ersten Tag vor allem hat mich sehr beeindruckt. Jedenfalls, gegen Schlegel ist es schwierig für den Wiki. Oder? Er hat einen super Angriff, dort fehlen ihm wenige Zentimeter und er hat vielleicht das Resultat. Und nachher war der Schlegel gewarnt und hat für das Team und für den Gestellten geschwungen. Ja. Durch den König zurückgebunden. Am Schluss hat er 4 Gestellte auf dem Notenblatt.
Aber du bringst es gut auf den Punkt, oder? Ich glaube, wir müssen jetzt in die Diskussion hineingehen, die wahrscheinlich eigentlich die ganze Schwingschweiz jetzt führt und vielleicht gar nicht unbedingt ist jetzt das der richtige König oder nicht, sondern vielleicht eher über die Kampfrichterentscheidung oder die Schiedsrichterentscheidung, die da zum Teil gefällt worden sind. Der eine Fall ist eben der von Joel Vicky gegen Golo. Ein anderer Fall betrifft eher Richtläuse, oder? Mit dem Studenmann gegen Dominik Schneider. Ja, ich weiss nicht, Mäde, würdest du mal sagen, haltest du ein Plädoyer für den Videobeweis? Weil das ist ja das, was man eventuell könnte einführen könnte, um zumindest noch irgendeine Möglichkeit zu haben, dass dann eben auch gerade die Fälle, die ein bisschen schneller gehen, als die jetzt, die der Claudi beschrieben hat, dass man die irgendwie kann in den Griff bekommen.
Also ich bin immer dafür gewesen, dass man das macht und probiert. Bin ich weiterhin dafür. Ich finde es fast ein bisschen lustig, wie ja jetzt gejammert wird von vielen, die sich da vehement dagegen wehren. Und eben, wir haben es gehört, die Berner haben sogar nicht überlegt, ob sie Rekurs einlegen. Das ist eigentlich nur schon der Gedanke, ist ein No-Go. Vor allem, wenn man dann immer hoch hat, ja, wir schwingen, brauchen das nicht. Wir sind fair, wir akzeptieren alles und so weiter. Ich würde es super finden, weil das Fest hat sie jetzt wieder gezeigt. Wir reden über das. Der arme Armon, wo kein direkt Betroffenen ist, geht ein bisschen unter. Alle sagen, oh ja, der Vicky, der wäre schon König geworden, wenn das nicht gewesen wäre. Ja, der Studenmann hat das schon auch geschafft. Seine Leistung geht unter. Und man hat so einfache Mittel, um das zu lösen. Man hat die Fernsehbilder. Es gibt verschiedene Wege, um das zu machen, auch schnelle Wege. Eine Option wäre eine Challenge vom Schwinger. Einmal im Fest kann man sagen, das, weil der Schwinger spürt es wahrscheinlich, ist der Griff oder nicht. Das hat man mit Werner Stegel gesehen, Gurti Norlik. Er hat gerade angezeigt, hey, kein Griff gehabt. Wenn er da eine Challenge machen könnte, das geht dann schnell, würde alles nicht verzögern und dann würden wir die Diskussionen nicht führen.
Ja, aber du unterschätzt es eins. Also im Fußball hat man ja Videobeweis. Und ich höre etwa jede Woche einmal, wie sich der Schiedsrichter, der Chef muss entschuldigen, weil sie aufgrund des Video falsch entschieden haben. Die Videobilder werden wieder von Menschen angeschaut. Und gerade wenn es um Benotung geht, das ist dann nicht sicher, dass der die auch immer richtig ist. Also das Verbesserungspotenzial ist da, aber zu meinen, es gäbe die immer noch gerechte Entscheidung, ist natürlich reichlich naiv.
Also ich finde einfach, oder die Notengebung, eben, was du sagst, Klaus, die gibt ja auch dann Anlass zu Diskussionen. Und dort stört mich einfach mega oft das Argument, das ich höre, dass die Diskussionen nicht mehr umwählen und von dem zieht der Schwingsport so seine Kraft, seine Energie, seine Ausstrahlung. Und dort muss ich sagen, mit das Argument, das kann man jetzt wirklich mal auf die Seite legen, weil wir werden noch genug zu diskutieren haben über Einteilungen und weiss was ich, wenn wir einen Videobeweis hätten.
Ich finde vor allem auch, das ist noch ein anderer Ansatz. Wenn die Schwinger ein bisschen die Tugenden, die sie angeblich so gut leben, auch in diesem Moment würden leben. Also ich behaupte mal, ein Schwinger spürt es, wenn er keinen Griff hat, mal kurz. Dann könnte er ja einfach aufstehen, Sportsmann, wie sie sich verkaufen, als eben edler Sportsmann und sagen, du, ich habe keinen Griff gehabt. Das ist ein falsches Resultat. Vielleicht ein bisschen schwieriger ist es auf dem Rücken, weil das ist ja, das lässt Interpretationsspielraum. Aber auch da, also jetzt, wenn wir das Beispiel mit dem Golo gehen, er hat wahrscheinlich gespürt, dass er zählbar in dem Sag mal liegt. Wenn es Sportsmänner sind, steht er auf und sagt, das ist im Fall ein Resultat gewesen.
Also nein, also Moment. Also, der Jean-Jacques Rousseau hat wahrscheinlich das Bild vom edlen Bergler gezeichnet, aber das sind natürlich die Schwinger auch nie gesehen. Die Schwinger sind Individualsportler und jeder will unbedingt gewinnen. Ich habe noch nie, oder man muss nicht besinnen, dass ein Fußballer gesagt hat, oh, ich bin nicht gefoult worden, kein Benotti.
Nein, ja, man ist ja nicht Fußballer, das ist doch im Schwingen so wichtig. Man ist ja anders.
Nein, die Schwinger sind dadurch nicht anders. Die Schwinger sind ehrgeizige Sportler. Erst recht, seit man noch recht Geld verdienen kann. Und da kann man auch keinen Vorwurf machen. Sie sind nicht besser, sie sind nicht schlechter. Es sind Sportler, Profi in der Spitze. Und die wollen einfach gewinnen. Das ist eine völlige Illusion, dass einer nachher sagt, nein, kein Resultat, ja nicht Griff gehabt.
Was ich einfach wirklich nicht verstehe, und ich will, und versteht mich nicht falsch, ich will nicht irgendwie Kampfrichter ihre Leistung schmälern, und ich habe ein grosses Verständnis, dass das ein mega schwieriger Job ist, aber ich verstehe es nicht, wieso zwei an diesem Tisch sitzen müssen. Ich verstehe es wirklich nicht. Weil so oft zeigt der, der am Platz steht, zu denen haben sie es gesehen und die sagen kein Resultat und sie haben die gleiche Perspektive. Ich brauche doch nicht zwei Leute, die die gleiche Perspektive haben. Wieso steht nicht einfach einen mehr am Platz hin?
Also von mir aus gesehen ist der Lösungsansatz der, dass man Kampfrichter anders aufstellt, genau wie du sagst, zwei im Ring, einen am Tischli. Und vielleicht muss man es auch noch ein bisschen besser schulen und man muss es wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen psychologisch betreuen, weil ein Fußball- und Hockey-Schiedsrichter, der ist sich gewarnt, dass er immer der Löw im Umzug ist und völlig unbeliebt und man kritisiert. Aber Kampfrichter im Schwingen können mit dem schon noch nicht umgehen. Also, ich kenne jetzt gerade einen guten Bekannten von mir. Der ist Kampfrichter, einer von den ganz guten. Und der ist vor etwa, ich glaube, das ist schon 7 Jahre her, einmal im Blick in einem Nebensatz kritisiert worden. Und das ist ihm immer noch etwas, was ihm noch geht. Also, man muss die Kampfrichter besser ausbilden, psychologisch betreuen und anders aufstellen.
Mit dass man zwei am Ring hat, bin ich voll einverstanden. Ich glaube, das Problem ist das Fernsehen. Das Fernsehen hat Angst, dass nachher die ganze Zeit irgendwo ein Kampfrichter im Bild ist. Ich bin zufälligerweise dort gehockt, wo die Fotografen gebrieft worden sind, zu Mollis. Und da wird gesagt, eben, vergessen nicht, die dürfen nicht näher als 4 Meter an die fast schon heilige Fernsehkamera her. Und das ist doch genau das Problem. Da würde nachher Schweizer Fernsehen sagen, das geht nicht. Wir haben dann die ganze Zeit ein Viertel von einem Kampfrichter auf dem Bild. Das machen wir nicht.
Aber das kann nicht das Problem sein. Also so viel selbstbewusst muss man dann noch sein und sagen, wisst ihr was, es ist jetzt so. Also da ist natürlich schon noch ist viel zu grosser Respekt. Da muss man sich dann schon durchsetzen, weil es ist immerhin der Sport Schwinger machen, nicht das Fernsehen.
Ja, aber meinst du, das machen sie denn? Du hast ja selber darüber geschrieben, dass man ja auch bei der TV-Recht nicht sich so gut durchsetzt.
Also, du hast doch recht. Also, die Staatsgläubigkeit und der heilige Respekt vor dem staatstragenden Fernsehen ist natürlich im Schwingen so tief innen. Da hast du schon recht, das wäre das Problem. Aber es ist eins, was man lösen kann. Weil das ist der einfachste Ansatz. Du tust die Kampfrichter neu positionieren und besser schulen.
Ja, aber eben, also wenn man jetzt das nicht machen würde, dann Videobilder sind ja gut, oder? Also wenn eben niemand im Weg hockt, kein Kampfrichter dort im Weg hockt, glaubst du, hast du das Gefühl, Videobeweis wäre eine Lösung? Oder bist du wirklich einfach nur der Meinung, man muss jetzt da die Kampfrichter anders aufstellen? Was ist so ein bisschen deine Haltung?
Ja, also das Argument, wo man sicher kann gelten lassen kann, ist, ja, wo wenden wir denn den Videobeweis an? Oder machen wir es nur bei den Spitzenpaarungen? Machen wir es bei allen Paarungen, und ich meine, alle Paarungen korrigieren mich, aber es sind, glaube ich, gegen 800 Paarungen an diesen 2 Tagen, oder? Und wenn du natürlich jede Aktion, die du anschauen, es festgeht doch, meiner Meinung nach, schon viel zu lang. Also, noch länger verträgt sich nicht. Aber, schau, mit diesen Hyper-Slow-Motions, die man jetzt hat, auch dort hättest du nicht in jedem Gang die Lösung. Ich meine, Studemann gegen Dominik Schneider. Ich weiss jetzt auch nicht, da müsstest du wahrscheinlich ein paar Perspektiven anschauen und du könntest immer noch nicht eindeutig sagen, ja, hat er jetzt da auch noch das Gesäß vom Schneider da oben oder nicht? Oder er ist, also, ja, ich weiss, eben, in gewissen Situationen ist es wahrscheinlich nicht die Lösung.
Also es ist einfach eine Illusion, wenn man meint, mit dem Videobeweis würde man die Fehlentscheide komplett wegbringen. Das muss ich einfach immer wieder betonen. Es bleiben immer noch nur Fehlentscheide. Und es gibt nur Möglichkeiten, das eben auch ohne Videobeweis zu machen. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, man ist sich das natürlich auch nicht gewarnt. Früher, jetzt, wie man einen Fehlentscheid hat, hinten im Ecken von der Festhütte, haben irgendwie Berner am Tisch gelandet und das war gut gewesen. Jetzt sieht es halt die ganze Schweiz und mit dem müssen die Schwingen noch ein bisschen lernen leben, dass man ihre heile Welt kritisiert. Sie sind jetzt halt auch, man kann nicht alle Vorteile vom Sport nehmen, Werbegelder, Fernsehpräsenz, Popularität und dann meinen, die andere Seite kommen eben nicht auch, die wir jetzt gesehen haben.
Aber ich will noch etwas zum Claudio sagen. Ich meine, Du hast jetzt gesagt, eben, da würde ich so viel auch bleiben, aber vorher deine Analyse, warum es schlecht gelaufen ist bei den Innerschweizer, fängt an mit dem Entscheid, dass der Golo wahrscheinlich auf dem Rücken war und alles anders läuft. Ich meine, wenn man so argumentiert, dann müssen wir aufhören, über das zu reden. Er hat 6, 7, 8 Minuten, je nach in welchem Gang dass wir uns befinden, Zeit, um noch anders zu gehen, noch mal gehen, was auch immer. Und das hat er nicht gemacht. Also, es ist dann ja nicht die einzelne Situation. Und dann sind wir doch, entweder machen wir es und sagen, das ist so wichtig, wenn Fehler passieren, das ganze Fest durch das anders ausgeht. Und dann finde ich, dann muss man den Mut haben, wenn man die Möglichkeiten hat, das zu korrigieren und zu schlafen.
Also, das ist ein gutes Beispiel.
Ja. Ich finde, sorry schnell, wegen Vicky, dort braucht man keinen Videobeweis, um das zu sehen, bin ich der Meinung. Also das ist für mich, also da müssen wir gar nicht Slow Motions anschauen.
Ja,
also,
ich verstehe dich, aber wenn der Schwingerkönig vom Sörenberg hing, ein Südwestschweizer, ein Eidgenössischer nicht zu Boden bringt und am Schluss muss sagen, ja, wir haben ihn am Boden gehabt, nicht gewesen. Das ist er halt auch selber die Schuld. Sorry, aber wenn du König bleiben willst, dann musst du auch so Südwestschweizer verräumen, und zwar richtig verräumen.
Ja, also, gell, ich gebe dir recht, natürlich. Und natürlich muss er den gewinnen. Und Er müsste ja auch im 8. Gang, der Lukas Tschumi müsste auch gewinnen, aber wie auch immer. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob nicht gewissermaßen bei vielen Beteiligten vom Fest im Hinterkopf einfach mitschwingt, der König, der muss sich erst recht beweisen. Weißt, ein König braucht das beste Notenblatt, ein König muss zeigen, dass er wirklich der Beste ist. Oder? Und ich glaube, die Hürde ist der Amig einfach ein bisschen höher. Ich sage nicht, irgendwie, dass man den Joel wirklich unfair behandelt hat, aber ich glaube, im Hinterkopf so.
Ja, aber auch so.
Haben wir die höchsten Ansprüche an den König, oder?
Also Moment, jetzt müssen wir schon ein bisschen bremsen. Also, die Einteilung vom König im ersten Gang, die ist also der alles andere als königswürdig gewesen. Nein, also. Der Joel Wicki hat nicht übermässig durch müssen an diesem Fest.
Was ich jetzt gestern irgendwie oft gehört habe und auch heute Morgen noch, ist irgendwie so, ja, das sei jetzt halt eine Nordostschweizer Mafia gewesen. Wir hätten einfach mal einen anderen König wählen, ist 18 Jahre her. Die Berner haben wir gesehen, der Wicki hat es ja jetzt auch gemacht. Haben die Ostschweizer da irgendetwas gemischelt? Sind sie, natürlich, wir hatten den Schlegelentscheid gehabt, aber der ist dann, ja, der ist noch vorbeigegangen, okay. Wie siehst du das?
Ich weiss nichts von einer Mafia. Und da muss ich also dem Schlegel noch sagen, das hat er gut weggesteckt, der Nichtgriff, Niederlage. Und ich glaube nicht, das ist auch ein Zeichen der Stärke gewesen oder der Schwäche der anderen. Und nicht irgendetwas abgesprochen oder gemauschelt oder sowas.
Also was Mafia, wenn du sagst, Ostschweizer Mafia, du kannst es positiv sagen. Sie haben eine Mafia gemacht, indem sie zusammen hatten, aber komplett legal. Das haben die Berner auch gemacht, wenn man zusammen hat. Oder? Und natürlich ist der Aussenstehende im Schwingen, weil am Laien, es schließt sich ja nicht immer ganz die Einteilung und warum und alles. Und das liegt in der menschlichen Natur, dass man Verschwörungstheorien hat. Man kann ja so die eigene Niederlage auch ein bisschen besser verdauen, wenn man das sagen kann. Aber es gibt keine Verschwörung in der Ostschweiz. Aber es gibt eben in der Ostschweiz, man hat die Lehre gezogen, man hat zusammen gehabt, man ist stark geworden gemeinsam. Und wenn das als Mafia bezeichnet, ist es das.
Ja, und du spielst mir den Ball ein bisschen gerade zu, man ist stark geworden in der Ostschweiz. Ja, man hat den König, man hat zwei im Schlussgang gehabt, ist alles super. Aber jetzt komme ich mit den Nordwestschweizer brüllen und sage, wir haben 30 Schwinger dabei gehabt und haben 8 Kränze geholt. Nordostschweizer sind 67, korrigiere mich da, gehe irgendwie in diesem Bereich und machen 9 Kränze. Das ist einer mehr als wir, der Nordwestschweiz, der kleine Teilverband. Also ist jetzt alles so gut, also es überstrahlt ja dann auch vieles.
Ja, also, da muss ich sagen, Grenzzellen im Eigenössischen ist wie olympische Diplomzellen, das olympische Spiel. Das interessiert gar niemand. Es geht darum, das Fest zu gewinnen. Und das hat die Ostschweizer gemacht, um den Schlussgang zu kommen. Also, es ist schön für euch, dass ihr auch ein bisschen Grenzen habt und Eigenossen habt, aber das interessiert niemand an dem Fest, wie viel Kränze das man macht.
Also, wenn du den Schwingerkönig hast und einen Kranz, reicht das?
Ja, dann bist du der Sieger. Ein Goldkranz, ja. Und that's it, ja.
Ja, das tue ich nicht in Abkehr, aber ich glaube, ja, in der Innerschweiz wird durchaus auch über Ausbeute nachher geredet, wenn sie den König nicht drin haben, wie die war und irgendwo, also die jetzt einfach irgendwie aussen vorlassen, da macht man ja alle anderen schon recht schlecht. Mir ist klar, wir würden auch anders reden, würde der König mal wieder aus der Nordwestschweiz kommen, müssen wir vielleicht noch ein paar Jahre warten, aber...
Also der Innerschweizer bleibt ja meistens gar nichts anderes, als über Grenzen zu reden. Also... Und immer die Teilverbände, die von der Grenze reden, das sind Verlierer. Also das ist wirklich... Und im Bernbiet reden wir ja auch noch von Grenzen. Das stört mich ja auch. Entweder haben wir im Bernbiet den König oder wir haben versagt.
Also ich will nicht über Grenzen reden. Aber ich meine, Klaus, dass das niemand interessiert. Mein Gott, stell dir vor. Ein Lukas Bissig, der wird im Urnerland, weißt du, wie empfangen, wenn er jetzt seinen ersten Kranz geholt hat. Also, weißt du, in diesen, klar, über das grosse Gesamte reden wir von König, aber in diesen Regionen, also kannst du dir unsere Kantone in der Schweiz vorstellen, dass da bedeutet ja, Kranz ja. Sehr wohl etwas.
Klar,
oder?
Mich halt Trostpreise feiern. Nein, Eigenoss ist natürlich im Dorf etwas, das ist mir schon klar. Aber wir reden ja hier vom nationalen Fest von der Breitöffentlichkeit. Natürlich spielt das eine Rolle, wenn aus dem Dorf ein Eigenoss kommt. Der ist bis ans Lebensende erhält, das ist mir schon klar. Aber das ist nicht der König als Gesamtes, weisst du, was ich sage. Wir im Bernbiet, wir haben auch in den Dörfern Russen Eidgenossen, die wir verehren. Aber wenn wir den König nicht haben, dann sind wir Verlierer.
Ja gut, also das so viel zu der Grenzdiskussion, aber eben das, was zählt, Klaus, was sagst du auch, ist der Schwingerkönig. Wir haben vorhin ganz kurz über Arm und Orlik geredet, ich wollte trotzdem noch mal kurz auf ihn eingehen. Wer ist er?
Dass du diese Frage stellst, erklärt ihn eigentlich schon. Er ist, so wie ich ihn wahrnehme, ich würde jetzt mal sagen, er ist wahrscheinlich der Sokrates vom Schwingen.
Der Operette Sokrates, oder?
Nein, der echt. Also, eher der Intellektuelle, Verschmitzte, Zurückhaltende, im Bernbiet sagen wir dann, still in der Art, stark in der Tat. Das bringt ihm viel Sympathie und Respekt. Aber es wird ihm auf dem Werbemarkt nicht so viel einbringen. Ich würde mal sagen, der Grigol Stucki wird in den nächsten 3 Jahren, obwohl er nicht mehr schwingt, wahrscheinlich nahezu doppelt so viel mit Werbung verdienen, wie er jetzt den neuen König kann auf dem Werbemarkt generieren.
Aber du hast ja gesagt, der Joel Wicki sagt nicht ein richtiger König für dich, so hast du es ein bisschen, vor einer Woche erzählt. Ist jetzt der Arman Orlik ein richtiger König für dich?
Also das habe ich nicht gesagt, er ist ja nicht der richtige König. Das wäre ja ungeheuerliche Respektlosigkeit. Aber was parallel ist bei denen, sie sind nicht charismatische Könige. Oder der Grigol Stucki, das ist eigentlich der Posterboy der Könige. Wehrschaft heisst Grigol, tritt so auf, wie ich mir so einen vaterländischen König vorstelle. Das war der Hunsberger auch. Aber die sind selten, die solchen Könige. Der Abderhalt auf seine Art auch. Wir haben ja beim Bert mit immer gesagt, schaffen und geschäfteln, das ist ein wirklich cleverer König, oder? Aber die charismatischen, wie der Grigol Stucki, die sind ganz selten. Oder Rollig ist das ganz sicher nicht.
Aber ist ein Schwinger, so ein bodenständiger, ruhiger, dann nicht auch irgendwie ein bisschen näher an dieser Schwingwelt als einer, der dann ständig grilliert für irgendwelche ausländische Detailhändler, sich für nichts schade ist und überall dabei ist. Natürlich, er ist charismatisch, er ist super, du kannst genau das mit ihm machen. Er ist auch beliebt, aber jetzt, wenn wir wieder auf Schwingen an sich zurückkommen, ist es dann nicht auch okay, wenn einer gar nicht gross verdienen will, wenn er sein Management weiter vom Papi lassen lassen, wie das Arman Orlik offenbar vorhat und so weiter. Ist das so falsch?
Nein, das ist nicht falsch. Wir haben ja hier geredet vom Werbewert nach aussen, nach der Wertschätzung nach innen ist der Orlik ein König, der Respekt und Beliebtheit wird haben, wie der Kriegel Stucki. Wir haben jetzt ja hier geredet von der Aussenwahrnehmung, nicht von der Innenwahrnehmung.
Ja, also für mich ist eigentlich klar, dass ein Schwingerkönig sowieso seine Angebote hat, allein wegen dem Titel. Der Arman Orlik hat es aus meiner Sicht jetzt einfach selber in der Hand, oder? Was wird er machen? Wie weit wird er gehen? Ja, ich meine, ein Stucki natürlich ist noch so ein bisschen ein Entertainer und ja, noch irgendwie schlagfertig. Und der Orlik, ein absoluter, ja, ein Gegenentwurf, ein ruhiger und vor allem ein wahnsinnig ehrlicher Arbeiter. Also eigentlich müssten ja Traditionalisten den Orlik lieben als König. 2016 schon im Schlussgang, oder? Verloren gegen Glarner. Und jetzt ist 9 Jahre später kommt er zu diesem Titel und er ist eigentlich letztes Jahr auch in dem Jubiläumsfest im Schlussgang gewesen. Also er ist eigentlich immer irgendwo in der Nähe von der Spitze und jetzt hat es geklappt. Also es ist wirklich ein Typ, wo man es eigentlich wahnsinnig muss gönnen, wenn man das Schwingen ein bisschen verfolgt.
Ja, das ist schon richtig. Das ist der Respekt nach innen. Aber wenn wir reden hier vom Werbewert geredet, mit der Ausstrahlung nach aussen, ist das ist nicht der Traditionalist, ist er genau. Er ist der König der Traditionalisten, wenn du so willst sagen. Das ist so. Aber wenn du auf dem Boulevard von der Eitelkeiten Zeug verkaufen willst, damit Bützer auf der Baustelle sagen, ah, schau, geile Werbung, schau, da stock ich Regel, das ist nicht die Welt vom neuen König.
Ja, da geht der König kommt eben aus eurem Verbandsgebiet. Wie ist er? Wie hast du ihn erlebt jetzt auch in der letzten Zeit, die du noch ein bisschen verfolgt hast?
Ja, super Typ. Ich finde es gut, dass nicht immer so grell muss daherkommen. Wenn man aber mal Attraktivität auf dem Werbemarkt mal schaut, da würde ich dann auch das Schlegel-Werbner unter Vertrag nehmen. Jung, unverbraucht und sehr wahrscheinlich bald einmal noch erfolgreicher.
Also ich würde, wenn ich Werbemanager wäre, würde ich als UBS natürlich den Neukönig in die Werbung einspannen. Dann könnte ich sagen, wir sind seriös, wir sind nicht auf dem Geld aus, wir pflegen die Schweiz, genau. Wir sind fürs Volk, das wäre... Gut, ist die Gefahr da, dass wir das als ironisch würde empfinden, vielleicht im Angesicht des Bankengeschäfts heute.
Letzte Woche haben wir eine grosse Diskussion gehabt, wo wir nachher darüber diskutiert haben, wie friedlich ist eigentlich das Schwingfest wirklich. Und ich würde gerne die Diskussion noch mal ein bisschen aufnehmen, weil jetzt haben wir es ja alle erlebt. Wir sind alle vor Ort gewesen, haben da das Mollis über 2 Tage erlebt mit diesen ganz vielen Zuschauern. Irgendwo habe ich etwas gelesen von nahezu 500.000 Leute, die dort vor Ort waren, über das ganze Wochenende verteilt. Wie ist es jetzt wirklich gewesen? Ist es noch so friedlich, wie du das immer im Kopf gehabt hast? Oder vielleicht doch nicht ganz.
Es ist genauso friedlich. Es ist wirklich das Wutstock von den Anständigen. Und ich verwundere mich, wieso, dass das an anderen Orten nicht möglich ist. Also, die Leute sind einfach anständig. Die Leute kommen dorthin. Es ist einfach ein Fest. Ja, es ist fast wie ein... Es ist fast unfassbar, dass das noch möglich ist. Aber es ist wirklich, ich muss das betonen, das Wutstock von den Anständigen. Ich freue mich jedes Mal an so einem Fest. Es tut keinen blöd, du triffst einen Haufen Leute, man kann zusammen reden, es drückt niemand vor, es pöbelt niemand. Also, ja, ich kann umrühmen.
Ich muss ein bisschen aufpassen, von einigen Seiten gehört, der Stinkstiefel, der immer gegen Schwingen schiesst und so weiter. Und es stimmt. Also ich muss auch sagen, das ist eindrücklich, so ein Eidgenössisch. Das habe ich ja nie in Abrede gestellt. Wir können jetzt wieder die Statistik bringen. Ich glaube, 80 Polizeieinsätze wegen Diebstahl, Gewalt und so weiter. Wir haben pfeifende Fans in der Arena gehabt. Es gibt es einfach schon auch. Aber gemessen an der Dimension war das ein schönes Fest. Das ist schön, aber es ist schon nicht einfach gar nichts. Nur im Umfeld des Schwingfelds ist das einfach eine Randnotiz. 80 Polizeieinsätze.
Ja, und das nimmt mich dann noch Wunder. Was es vor Polizeieinsätzen gesehen. Vielleicht ist schon einer gestogelt und hat sich im Vergessen eine Handtasche von einer Frau gehabt. Ich weiss doch auch nicht. Oder? Aber also, Diebstahl am Eidgenössisch, also, ich habe noch nie einen Dieb gesehen am Eidgenössisch. Ich war auch nicht überall gesehen, aber und es ist schon so, also 80 Polizeieinsätze. Also, ich habe auch nie ein Blaulicht gesehen, ich habe nie einen Polizist gesehen um ein Säckchen. Ja, es war einfach friedlich gesehen. Und natürlich, die Menschheit, ja, wird wahrscheinlich gern irgendwo etwas sein, oder?
Claudio, hast du
erlebt? Ich bin da ein bisschen bei Martin, aber natürlich, Klaus, bin ich mit dir absolut einig. Ich habe es auch ein super Fest gefunden, das meine ich ganz ehrlich, mit dieser speziellen Glarner-Note, die irgendwie wahnsinnig viel Charme hatte, auch in dieser Bergwelt. Es war alles perfekt gewesen, sozusagen. Aber wenn ich dann höre, das Woodstock von den Anständigen, dann muss ich sagen, triggert das mich ein bisschen. Weil ich glaube, es sind einfach. Ich habe jetzt nicht eine wahnsinnig spezielle Sorte von Leuten gesehen, sondern eigentlich recht normale Leute.
Ja,
und
genau.
Wenn normale Leute zusammenkommen, wie wir es letzte Woche auch schon diskutiert haben, wenn ich im Zug, ich bin ein bisschen weit raus gesehen, noch ein paar Minuten müssen Zug fahren, wenn ich dort drinnen stehe, dort wird ganz normal geredet, dort wird auch mal ein Spruch rausgelassen, der nicht druckreif ist und so, aber also ich finde einfach nicht so, dass jetzt Anstand die alleroberste Maxime wäre an diesem Fest, sondern es ist einfach so, wie es bei uns allen wahrscheinlich ist. Wer halt irgendwie eine mehr oder weniger vernünftige Erziehung genossen hat, ist vielleicht ein bisschen anständiger, wer vielleicht anders sozialisiert worden ist, hat ein weniger Anstand, das möchte ich damit sagen.
Ja, also mein Message ist einfach, die Leute sind anständig im Eidgenössischen. Und so viele Leute am gleichen Ort und so viele, die anständig sind, das ist halt das Woodstock von der Anständigen, ich muss das sagen. Also, das, ich glaube, das gibt es auf der ganzen Welt nicht mehr. Und das muss ich auch noch sagen, es ist ja dann nicht so, dass das irgendwie ein Yoga-Welttreffen ist. Dort wird Bier ausgeschenkt und Schnaps und Kaffee fertig. Also, da hat's, da kann man auch Wüst tun, wenn man will. Aber man tut nicht Wüst, das gehört sich einfach nicht.
Wie würdet ihr jetzt das ESAF 2025 quasi, also wie schaut man auf das Fest in 2-3 Jahren zurück oder auch vielleicht in 10 Jahren? Jetzt im Vergleich auch zu den anderen Festen, die haben ja alle schon mehrere ESAF erlebt, oder? Also wie würdet ihr das einordnen?
Also ich würde sagen, wenn ich zurückschaue, ich bin seit 1980 mit Ausnahme von 2 allen Eidgenössischen gewesen. 2025 ist es ESAF an einem Wendepunkt, weil 2025 haben wir jetzt erstmal all die Auswirkungen gesehen, die es bringt, wenn man eben ein populärer Sport für alle wird, mit Fernsehpräsenz, Medien, Werbung. Es fängt jetzt das Zeitalter an, wo der Schwingerverband muss schauen muss, dass er die Balance zwischen dem Vaterländischen und dem Kapitalistischen wiederfindet. Und gerade die ganze Diskussion eben um einen Videobeweis zeigt das auch. Es ist, würde man auch sagen, ein ESAF des Umbruchs. Und ich glaube, es fängt jetzt eine neue Zeitrechnung an bei den Eidgenössischen, wo man sich muss diesen Herausforderungen stellen und nicht wie darum kommen, gewisse Kompromisse einzugehen, die noch undenkbar wären vor 15 Jahren.
Was für Kompromisse denkst du jetzt da?
Eben, dass man zum Beispiel sagt, man stellt Kampfrichter anders aufstellen. Das ist Veränderungen in den Grundregeln des Schwingen, das ist wie Verfassungsänderung in der Eidgenossenschaft. Das geht nicht so zügig wie im Hockey oder im Fußball. Darum wäre das alleine schon wie eine Revolution. Oder? Und wir werden so ein paar Anpassungen müssen machen.
Mäde, wie siehst du?
Also ich schließe mich an dem, was der Claudio vorhin gesagt hat. Ich habe es auch als wahnsinnig tolles Fest erlebt. Die ganze Organisation grossartig. Ich glaube, bis auf nach dem ersten Gang am Samstag sind ein bisschen viele gleichzeitige Bisschen raus und es war ein bisschen verstopft gewesen, aber sonst bin ich überall einigermaßen gut durchgekommen. Kein Vergleich zu Pratteln, wo eigentlich alles verstopft war. Es zeigt einfach wieder, man braucht Platz für so ein Eidgenössisch, wenn man es machen will. Haben es auf dem Flugplatz genial gehabt dort. Haben das gut gelöst, haben es auch geschafft, dass das ganze Chaos, das erwartet worden ist, mit der Anreise, so viel ich mitbekommen habe, eigentlich sich recht in Grenzen gehalten hat. Natürlich, beim Heimfahren haben wir Stau gehabt. Das ist klar, wenn da mehrere hunderttausend Leute gleichzeitig heim müssen. Aber ich muss sagen, Chapeau. Also in Sachen Organisation ist das eines der besten gewesen, was ich bisher erlebt habe.
Für mich ist auch noch ein bisschen die Frage, inwiefern sich das Publikum entwickelt in den kommenden Jahren. Weil was ich jetzt auch schon von verschiedenen Seiten gehört habe, gestern und auch heute, wo ich noch mit einem Funktionär telefoniert habe, dass es nicht überall gut angekommen ist, wie früher die Fans die Wellen angezogen haben mit den Schwingern. Weil früher hat man das eher gemacht, wenn man den Kranz auf sich hatte oder nach dem achten Gang. Und jetzt hast du, ja, im ersten vielleicht noch nicht, ich mag mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber im zweiten Gang haben gewisse Schwinger schon die Wellen gemacht. Und ich glaube, und es ist nicht einmal so, dass die das von sich aus gemacht haben, und oft zieht es halt das Publikum an. Und dort frage ich mich so ein bisschen, wie sich das verändert, oder? Weil an so Sachen siehst du halt auch, dass definitiv ein Umbruch stattfindet.
Ja, aber jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn Sicherheitsprobleme aus Störenden vom Fußball wären, dass sie schon in der ersten Viertelstunde die Wellen machen. An dem Mal siehst du, wie wunderbar die Welt eben immer noch ist im Schwingen. Dass das überhaupt das Thema ist, dass sie Wellen machen zum falschen Zeitpunkt, das zeigt, das ist der beste Beweis, dass es eben immer noch ein Woodstock der Anständigen ist.
Die Welle hat man gesehen. Also, aber ich habe also, der Speaker hat recht oft gesagt, man soll doch bitte mal ein bisschen klatschen, dass ein bisschen Stimmung in die Arena reinkommt. Es ist nicht so, dass jetzt da einfach der Bär tanzt und alle begeistert sind. Man geniesst das schon auch still und so. Und das noch mit der Welle. Ich finde, am Eidgenössischen, ich meine, das erleben wir ja sonst nicht in dieser Form an der Fest. Da ist halt einfach der Elferband gegen den Elferband. Da sind die Tribünen, die alle zusammen hocken. Und mir hat das jetzt gefallen. Ich störe mich daran, wenn man die Freude nicht haben soll. Die Demut von wegen eben Schwinger am besten freut er sich nicht einmal, wenn er König geworden ist, sondern drückt noch die Hand fest zusammen und die Mundwinkel gehen ein bisschen rauf mit dem Muni. Und gut ist, also ich habe das jetzt lässig gefunden und überhaupt nicht zu kritisieren.
Also ich kann es gar nicht werten eigentlich. Es ist einfach eine Feststellung, dass das ich, dass das Mal hat es das einfach mehr gegeben als bei letzten Ausgaben.
Ja, und in der Schweiz sind natürlich die Konservativsten, dass sie wahrscheinlich die konservativsten Funktionäre, die es überhaupt gibt in der Innerschweiz. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum dass sie halt so wenig Könige haben, obwohl sie ja eigentlich ein Ursprungsgebiet sind vom Schwingen, mit noch mehr Aktiven wie der Berner.
Das ist gut, ja. Ich kann dem nichts hinzufügen.
Vielleicht noch da gehen. Wie hast du das Fest erlebt? Ich merke, du bist ein bisschen in dieser Runde ein bisschen wie der Arm und Ohr liegt, so ein bisschen der Ruhige, oder?
Ja, in der Ruhe liegt die Kraft. Und das ist das Erfolgsgeheimnis vom neuen König. Der IOC-Präsident sagt, I'm not the best games ever. Auch wenn sich dann etwa 10 Jahre später herausstellt, dass 2 Milliarden Hatership gemacht haben. Ich sage es der erste einmal gleich, aber wenn dann da wieder rauskommt, dass in einer transparenten Rechnung ordentlich ein paar Millionen Bach absehen, dann sieht es dann vielleicht auch wieder anders aus.
Ja, aber ich glaube, sie haben nicht Hinterzeit gemacht. Also ich habe nicht die Buchhaltung
gesehen. Ich weiß es nicht, ja, ich habe das auch nicht gesagt.
Ja, aber nein, ich glaube, die bringen das schon her. Und sonst nehme ich an, dass der Kanton das regelt, bevor es in die Öffentlichkeit kommt. Weil das ist der Stolz von dem ganzen Kanton.
Der Freiheitspalast für alle drei würde ja ohne Eidgenossenschaft schon längst leer stehen.
Also ich glaube, jetzt ein bisschen sehr vorsichtig formuliert, hast du gesagt, es ist das Beste auf aller Zeiten gewesen, oder, Dago? Ich glaube, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Hey, ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci, Mede, merci, Klaus, merci, Claudio und merci, Dago.
Gut.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss, mein Name.
Herzlichen Dank natürlich auch fürs Zuhören von dieser Podcast-Folge. Das war es also von der Elefantenrunde, die wir letzte Woche einmal gehört haben und jetzt diese Woche wieder bilanzieren. Das ESAF 2025 ist damit bei uns im Podcast Geschichte. Nächste Woche geht es einfach mit einem völlig anderen Thema weiter. Und zwar reden wir dann über Fußball. Wie im Qualifikations-Schweizer Nationalteam starten mit Spiel am Freitagabend und am Montag. Und das ist genau der entscheidende Punkt, dass wir erst am Dienstag mit der nächsten Folge rauskommen. Am Dienstag also kommt dann die nächste Folge. Darum ein bisschen verspätet, dass wir wirklich aktuell darüber diskutieren können. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über gutes Feedback. Am besten macht ihr das per Mail an podcast@chmedia.ch. Ihr könnt auch in der App von eurer Wahl möglichst viel Sterne geben. Die könnt ihr natürlich dann auch jeweils einen Kommentar hinterlassen. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche eine tolle Woche. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.